dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Körper es einfach nicht mehr schafft, die Temperatur zu halten. Und das ist dann ja im Grunde eigentlich wie ein richtiges Fieber.
Man sollte sich unbedingt ein Kühlpad mit reinnehmen als Mann, damit man seine Hoden kühlen kann.
Man muss aber sehr häufig gehen, das macht einen riesigen Unterschied. Es ist auch rausgekommen, dass längere Saunagänge auf jeden Fall besser sind.
Plötzlicher Herztod war um 63% reduziert, tödliche koronare Herzkrankheiten 48% reduziert. Wenn man jetzt noch gar nie in der Sauna war, wie würde man denn starten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüße dich, Mario.
Wir reden heute über das Thema Sauna. Ich bin persönlich ja ein großer Nicht-Sauna-Fan. Ich würde nicht sagen Sauna-Gegner, aber Nicht-Sauna-Fan gewesen bis vor ein paar Monaten oder bis vor einem Jahr so in etwa. Hab das irgendwie gar nicht so gut vertragen, diese große Hitze, aber bin jetzt immer mal regelmäßig gewesen. Und fand das ehrlich gesagt auch sehr angenehm. Bei dir ist das ja ganz anders gewesen, ne, in der Vergangenheit.
Ja gut, ich mache das jetzt eigentlich seitdem ich 19 bin, schon regelmäßig. seitdem ich das erste Fitnessstudio gegangen bin, wo auch wirklich eine Sauna integriert war, bin ich dann eigentlich auch regelmäßig gegangen. In letzter Zeit schaffe ich es nicht mehr ganz so viel, wie ich gerne würde. Ich würde eigentlich gerne schon so 2-3 Mal die Woche schaffen. Ich schaffe leider nur einmal, meistens am Wochenende nur, weil unter der Woche dann irgendwie die Zeit fehlt. Aber per se bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Ja.
Spannend, ja. Ich meine, wir reden ja immer von der finnischen Sauna oder wir gehen ja, wenn, dann immer in eine klassische finnische Sauna. Und wir werden auch heute in der Folge hauptsächlich über die finnische Sauna reden, weil die ist auch am besten untersucht. Da gibt es die meisten Studien zu und die meisten wissenschaftlichen Daten. Jetzt, was meint man konkret mit finnischer Sauna? Üblicherweise 70 bis 100 Grad, also sehr, sehr heiß. Die meisten finnischen Saunen haben wahrscheinlich so um die 90 Grad, 85 bis 90 Grad. Deswegen wirklich sehr heiß. Da hält man es auch gar nicht so lange aus. Ich glaube, die Empfehlungen reichen da so im Bereich von 10 bis 20 Minuten, eher so Richtung 15 bis 20 Minuten. So lange sollte man sich da drin aufhalten. Luftfeuchtigkeit sehr niedrig, deswegen heißt es ja auch Dry Sauna, also 10-20%. Wenn es mal einen Aufguss gibt oder wenn mal jemand irgendwie ein Glas Wasser auf die heißen Steine oder auf den heißen Ofen schüttet, dann kann die Luftfeuchtigkeit schon auch mal in den Bereich von 30% ansteigen, aber üblicherweise 10-20%. Dann gibt es noch eine abgespeckte Variante und das ist die sogenannte Biosauna, Sanarium nennt man es auch. Da ist die Temperatur geringer, hat man irgendwas im Bereich von 45-60 Grad. Und aber auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit, bis zu 55%. Ist ein bisschen kreislaufschonender, weil es trotzdem noch relativ trocken ist. Das heißt, man kann die Wärme noch über das Verdunsten vom Schweiß auf der Haut auch wirklich loswerden und der Körper kann noch regulieren. Das ist nämlich nicht mehr der Fall bei einem Dampfbad. Das unterschätzt man meistens so ein bisschen, weil das ist auch eine sehr, sehr große Belastung für den Kreislauf. Temperatur ist nur so 40 bis 50 Grad, aber Luftfeuchtigkeit nahe 100. Und das sorgt am Ende dafür, dass die Wärme von der Haut, die sie ja, also der Körper möchte ja über den Schweiß, der dann von der Haut verdunstet, die Wärme loswerden. Bei einer Luftfeuchtigkeit von fast 100% ist das aber gar nicht mehr möglich, ne? Weil da kann nichts mehr verdampfen. Deswegen ist die Belastung für den Kreislauf bei so einem Dampfbad sehr, sehr hoch und auch deutlich höher, als man das eigentlich meinen würde. Deswegen, ja, ist zwar gut für die Atemwege, weil befeuchtet die Atemwege, aber am Ende des Tages auch nicht was für jeden, vor allem wenn man gewisse Vorerkrankungen hat, hat Kreislauferkrankungen, denke jetzt an koronare Herzkrankheit, dann muss man da vorsichtig sein oder bei gewissen Gefäßerkrankungen. Und dann als letztes gibt es noch eine Infrarotsauna, die ist auch, sage ich mal, relativ trocken, 38 bis 60 Grad oder 40 bis 60 Grad ist da die Temperatur und da geht es weniger um die akute Wärme auf der Haut als vielmehr um die Eindringtiefe von den eigentlichen Infrarotstrahlen. Da bedient man sich ja spezieller Wellenlängen. Es gibt dann auch noch, also wir haben ja mal eine Folge gemacht zum Thema Rotlicht ganz generell, Photobiomodulation. Da gibt es Wellenlängen aus verschiedenen Bereichen, die man dann auch nutzt. Die dringen dann tiefer ein, sollen darüber dann Mitochondrien stimulieren. Das ist nicht die klassische Wirkungsweise von einer finnischen Sauna, von einer Biosauna oder von einem Dampfbad zum Beispiel. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir gehen jetzt in die finnische Sauna rein. Was passiert denn da eigentlich im Körper?
Genau, also erstmal die finnische Sauna nochmal zur Erinnerung. ist sehr heiß. Das heißt, wir haben wahrscheinlich gerade so 80, 90 Grad da drin. Also man geht rein und der Körper merkt auf jeden Fall mal, hey, das ist brutal heiß hier drin. Und man kennt das ja auch, wenn man jetzt irgendwie in der Stadt 35 Grad hat, dann merkt das der Körper schon auch und reguliert dann natürlich gegen. Versucht einerseits zu schwitzen und andererseits natürlich erstmal die Blutgefäße, die gerade in der Peripherie sind, gerade unter der Haut sind, die vor allem natürlich zu erweitern. Das hat dann zur Folge, dass natürlich erstmal besser die Temperatur auch abgegeben kann, dass die Körpertemperatur auch absinken kann. Und andererseits hat es auch zur Folge, dass die Herzfrequenz ansteigt, weil der Körper dann auch mehr Blutvolumen bewegen muss, weil die Gefäße erweitert sind. Du würdest jetzt wahrscheinlich gleich sagen, ja, die Herzfrequenz geht auch erstmal noch runter. Das ist auch in der ersten Minute so, dass man erstmal so absinkt, weil erstmal dieses Volumen einfach von den Blutgefäßen steigt. Aber gleich im Anschluss steigt dann die Herzfrequenz, weil der Körper natürlich gegenreguliert und merkt, okay, hey, ich muss jetzt gerade hier durch mehr Volumen durchbewegen. Und so kann der Körper erstmal ganz gut mit dieser Hitze jetzt umgehen und das ist erstmal total fein und das passt auch für die ersten Minuten. Mit der Zeit wird aber dann wahrscheinlich die Herzfrequenz immer weiter steigen, weil der Körper immer mehr versucht, diese Gefäße auch zu erweitern und halt irgendwie versucht, diese Temperatur, die sich jetzt immer mehr ansammelt im Körper, halt irgendwie abzutransportieren. Weil er will natürlich immer so gut wie möglich diese 36,5 bis 37 Grad, die normalerweise ein menschlicher Körper hat, die will er natürlich unbedingt halten. Das ist das absolute Ziel. Und wenn man jetzt aber dann so über 10 Minuten dann da drin ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Körper es einfach nicht mehr schafft, die Temperatur zu halten. Das heißt, wir kommen dann in einen Bereich, wo die Körperkerntemperatur, also auch wenn man wirklich zentral messen würde, wirklich angestiegen ist. Und das bis zu ungefähr einem Grad Celsius. Und das ist dann ja im Grunde eigentlich wie ein richtiges Fieber. Also tatsächlich auch wie wenn man jetzt krank wäre und Fieber hat und der natürlich irgendwie versucht, die schlechten Sachen abzutöten, sei es irgendwie Bakterien oder Viren, ist das natürlich auch wieder ein Fall, wo erstmal der Körper in einer super hohen Belastungssituation ist. Und was dann aber interessanterweise passiert, ist, dass Heat-Shock-Proteins, Hitzeschock-Proteine ausgeschüttet werden. Und die haben einen ganz tollen Effekt. Die sind nicht nur sehr stark antioxidativ, die reparieren auch kaputte oder fehlgefaltete Proteine und machen sozusagen, haben so einen kleinen Reparatureffekt auf den Körper, was natürlich super spannend ist. Das heißt, wir haben eben nicht nur diesen starken kardiovaskulären Effekt, der fast schon ist, als würde man Ausdauersport machen, sondern wir haben eben auch noch diesen Effekt von den Heat-Shock-Proteins, die dann noch on top kommen. Tatsächlich muss man da jetzt aber dazu sagen, wenn man jetzt lange ausgedehnte Läufe im Sommer macht, dann wird man auch Heat-Shock-Proteins ausschütten, weil die Körperkerntemperatur dann auch ansteigt über diesen Lauf hinweg. Aber das ist nur am Rande. Und was dann, ja, was dann auch noch passiert, sind natürlich dass Hormone noch ausgeschüttet werden. Natürlich vor allem erstmal Adrenalin bzw. Noradrenalin. Das wird ausgeschüttet, weil der Körper einfach unter Stress steht. Und auf der anderen Seite werden aber auch noch Wachstumshormone ausgeschüttet, was wir auch erstmal gut finden, weil das ist auch ein Grund, warum die Sauna so sinnvoll ist, wenn man gerade Kraftsport gemacht hat, weil es da nochmal den Effekt sozusagen verstärken kann und die Muskeln besser wachsen können. Und dann im nächsten Schritt geht man natürlich irgendwann aus der Sauna raus. Idealerweise bleibt man auch nicht wesentlich länger als 20 Minuten drin, weil das eine relativ relevante Belastung für den Körper ist. Und dann kühlt man sich ja in der Regel ab. Und das in der Regel auch schlagartig. Man kann das ja dann auch relativ gut so unter kaltem Wasser stehen, weil einfach so heiß ist, dass es schon richtig angenehm ist. Und das führt einerseits dazu, dass die ganzen Gefäße zusammengezogen werden und andererseits dazu, dass der Parasympathikus, also sozusagen das Entspannungssystem, der Entspannungsteil des Nervensystems, dass der aktiviert wird. Und das führt eben dazu, dass man sich auch nach der Sauna so ein bisschen entspannter, so ein bisschen müde fühlt, dass man dann auch super gut einen Powernap machen kann. Das kennen wahrscheinlich auch viele, dass man dann da so in dem Ruheraum liegt und wirklich kurz wegnickt, weil es einfach so angenehm ist. Ja, und das sind so die gesamten Effekte, die eigentlich passieren. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu verstehen, aber halt auch super spannend, weil es eigentlich so einfach ist, weil man muss eigentlich nur den Körper hochheizen.
Wenn man sich jetzt wenn wir jetzt mal Richtung Evidenz schauen, dann erwartet man sich so vom Grundprinzip von der Sauna, das hast du jetzt auch eigentlich schon schön beschrieben, man erwartet sich so eine hyperthermische Konditionierung. Ne? Man setzt den Körper praktisch einem Stressreiz aus und der wird einfach mal so ein bisschen außer Balance gebracht und erhält dadurch dann einen Reiz, sich anzupassen. Wenn man diese Reize dann immer wieder setzt, das ist ja auch das klassische Prinzip von Hormesis, das gibt es nicht nur bei Wärme, das gibt es auch bei Kälte, das gibt es aber auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man jetzt an sekundäre Pflanzenstoffe denkt. Da, wie immer bei Hormesis, ist es so, ein zu kleiner Reiz bringt nichts. Also wenn du nur 2 Minuten in die Sauna gehst, hast du keinen Effekt. Wenn du aber eine halbe Stunde in der Sauna bist, dann wirst du dir wahrscheinlich schaden. Ne? Also ich weiß nicht, wie man es eine halbe Stunde bei 95 Grad aushält, aber ich meine, mit ausreichend Training ist das vielleicht möglich, sicher das weiß möglich. Ich nicht. Ja. Aber genau, das ist das Prinzip von der Hormesis, ein kurzzeitiger, milder Stressreiz für 15 bis 20 Minuten und dann passieren im Körper eben viele verschiedene Anpassungseffekte, die ihn viel, viel widerstandsfähiger machen gegen Krankheit, gegen Alterungsprozesse, gegen Erkältungen und so weiter und so fort. Das ist das Prinzip. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie steht es denn eigentlich um die Daten dahinter? Also gibt es das wirklich? Ist das was, was man sich irgendwie theoretisch hergeleitet hat? Ist das auch wirklich konsistent über Studien? Und ich habe eigentlich schon gesagt, wir beziehen uns dann nur auf die finnische Sauna, also nur auf die trockene Dry Sauna, 70 bis 100 Grad, sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. Dazu gibt es die meisten Daten. Wenig überraschend kommen die meisten Studien davon aus Finnland. Das ist ja, kann man sagen, der Geburtsort oder die Heimat der finnischen Sauna. Deswegen heißt es ja auch so. Die Finnen gehen sehr, sehr viel in die Sauna. Und da gab es einen Forscher, der hieß Laukanen. Und der hat viele verschiedene Studien dazu gemacht. Unter anderem auch eine Studie, die 2300 Männer über 20 Jahre lang nachverfolgt hat. Die eben regelmäßig in die Sauna gegangen sind. Das ist die größte Studie, die es dazu gibt. Das sagt uns auch schon im übertragenen Sinne so ein bisschen was über die Studiensituation zur Sauna generell, ist nämlich nicht überragend groß. Wenn die mitunter größte oder fundierteste Evidenz von einer Studie kommt, die sich 2300 und dann eben nur Männer angeschaut hat und keine Frauen, dann hat man da gewissermaßen etwas eingeschränkte, ich sage jetzt mal, Datengrundlage, wenn es rein um harte klinische und wissenschaftliche Evidenz geht. Und was hat man in dieser Studie jetzt gefunden? Das Thema Herzgesundheit. Wir haben ja schon jetzt vorher darüber geredet, dass wir viele, viele Anpassungsprozesse haben. Das Herzminutenvolumen geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Und deswegen gibt es auch einen Effekt auf Herzgesundheit. Allerdings bei relativ häufiger Nutzung, ne? 4 bis 7 Mal pro Woche. Das ist schon viel. Das muss man erstmal hinbekommen, wenn man nicht zu Hause in der Wohnung eine Sauna stehen hat. Ne? Und es gibt ja diese ausziehbaren Saunen, habe ich jetzt neulich mal in der Werbung gesehen, brauchen irgendwas im Bereich von 3 bis 4 Quadratmeter an Platz und dann kann man das, schaut aus wie so ein Schrank und dann kann man das ausziehen und dann ist das plötzlich die dreifache Größe und man kann sich da auch irgendwie zu dritt reinsetzen oder zu viert reinsetzen und hat das dann auch in der Wohnung, ist natürlich unfassbar teuer, deswegen wahrscheinlich jetzt auch nicht für jede Wohnung geeignet und wahrscheinlich braucht man dann auch noch die technischen Voraussetzungen dafür, damit das auch stromtechnisch hinhaut. Aber um wieder zurückzukommen, 4 bis 7 Mal pro Woche, das ist eine Menge. Ne? Und dann hat man da zwar schon eine sehr substanzielle Reduktion, plötzlicher Herztod war um 63% reduziert, tödliche koronare Herzkrankheiten, also Plaques, Herzinfarkte, Schlaganfälle, beziehungsweise wenn es koronare Herzkrankheiten sind, dann eben nur Herzinfarkte, um 48% reduziert. Fand ich crazy. Schon sehr, ja. Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Was ist denn noch so in dieser Studie rausgekommen?
Ja, also generell auch weniger Schlaganfälle. Also das passt halt auch alles irgendwie zusammen. Ne? Also alles, was irgendwie mit Gefäßen zu tun hat, ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ne? Du hast schon angesprochen, man muss aber sehr häufig gehen, das macht einen riesigen Unterschied. Es ist auch rausgekommen, dass längere Saunagänge auf jeden Fall besser sind. Also man hat so den idealsten Effekt so bei fast 20 Minuten. Und das ist ja, glaube ich, schon, also die normalen, diese Sanduhren, die ja immer in den Saunen hängen, die sind ja eigentlich nur 15 Minuten. Und ich glaube, wenn die Sauna recht heiß ist, dann struggle ich auch manchmal mit den 15 Minuten schon ein bisschen. Deswegen ist auf jeden Fall nicht wenig. Aber gut, was auf jeden Fall interessant ist, dass auf jeden Fall je mehr Dosis, desto besser. Ne? Das heißt also auch ein bisschen was macht schon was, aber halt nicht so viel. Und je mehr man macht, umso besser. Das heißt, man kann sich sozusagen rantasten. Und dadurch, dass die Finnen, ich glaube, die haben ja sogar mehr Saunen als Menschen in ihrem Land. Ich glaube, das ist immer der Joke, der gemacht wird. Die haben natürlich auch alle irgendwie eine Sauna im Haus. Ne? Und dann schaffst du das natürlich auch 4 bis 7 Mal die Woche. Das ist jetzt natürlich bei uns ein bisschen schwieriger. Aber ja, also die Dosis macht auf jeden Fall hier die Wirkung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es auch ein zu viel gibt, vor allem wenn man nicht dran gewöhnt ist. Ne? Man sollte sich wahrscheinlich so ein bisschen reinarbeiten. So oder so, was auch noch sehr spannend ist, dass auch die Gesamtsterblichkeit sogar runtergegangen ist. Also es macht natürlich auch irgendwo Sinn, weil Herz-Kreislauf-Tode sind halt einfach nochmal die häufigste Todesursache. Das heißt, wenn natürlich weniger Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, dann ist wahrscheinlich auch die Gesamtmortalität irgendwie niedriger. Also auf jeden Fall auch nochmal schön, das zu sehen. Demenzrisiko sinkt, macht auch Sinn, weil wir haben einfach diese Optimierung in den Gefäßen, in der Durchblutung. Weniger Alzheimer, wo man sich ja schon wiederum denkt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen interessanter. Warum? Weil Alzheimer ja auch eine sehr starke metabolische Erkrankung ist und ja auch viel mit diesen Plaques zusammenhängt, die man dann im Hirn findet. Ne? Und man davon ausgeht, dass das auch ein Treiber ist.
Macht also insofern, ja Sinn, weil du hast ja vorher erwähnt, dass ja Hitzeschockproteine, also Heatshock-Proteins aktiviert werden. Und das Problem bei Alzheimer, zumindest nach aktuellem Stand, sind ja fehlgefaltete Proteine, Beispiel diese Tau-Proteine oder diese Amyloid-Plaques, die sich bilden. Insofern
mechanistisch ist das plausibel. Zumindest
mechanistisch total plausibel. Ja. Und auch bei anderen Demenzformen, also auch wenn man jetzt diese vaskuläre Demenz hat, was ja an den Gefäßen liegt, was man bei einem Saunagang ja fördert, ist diese Flexibilität von den Gefäßen. Die werden ja stark beansprucht, die werden zuerst gedehnt, dann müssen sie sich wieder zusammenziehen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da die Gefäße einfach ein bisschen geschmeidiger hält, wenn man das regelmäßig macht. Ne? Man muss immer dazu sagen, also diese ganzen Daten, das kommt alles aus dieser Laukanen-Studie, bezieht sich immer auf 4 bis 7 Mal pro Woche, ne? Und immer 15 bis 20 Minuten
diese Zahlen,
Dry Sauna. Ne? Deswegen würde ich mir jetzt nicht erwarten, dass man diese Ergebnisse hat, wenn man halt einmal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen in die Sauna geht. Das macht man halt dann vielleicht auch einfach für das persönliche Wohlbefinden.
Das Best-Case-Szenario. Ne?
Genau.
Was man bei Gehirn und Demenz auch noch gefunden hat, ist, dass einfach Stress auch reduziert war, wohl zumindest subjektiv, was ja auch sehr spannend ist. Ne? Also was aber auch wiederum dazu passt, es wird halt einfach anschließend der Parasympathikus aktiviert. Das haben wir uns ja gemerkt und auch eben gerade gelernt, dass das eben ein sehr wichtiger Faktor ist, gerade wenn man sich abkühlt, dass dann eben der Körper auch wirklich runterkommt und man sich danach einfach deutlich entspannter fühlt. Dann, wenn es um Performance geht, dann hat man auch tatsächlich gesehen, dass auch die kardiovaskuläre Performance, also einfach Ausdauerperformance, besser geworden ist. Muskelkater wurde tatsächlich weniger stark wahrgenommen. Macht auch wieder Sinn, wenn man das nach dem Training macht, dass das auf jeden Fall hilft. Die Durchblutung wird angeregt. Es werden Faktoren, die Muskelkater verursachen, abtransportiert besser. Also alles irgendwo recht logisch. Gleichzeitig hat sich auch gezeigt, dass das Plasmavolumen, also generell das Blutvolumen angestiegen ist, was natürlich auch da wiederum reinspielt, dass man eine bessere Ausdauer hat. Ne? Also das spielt dann alles zusammen. Aber wie gesagt, das ist halt am Ende ein sehr, sehr leicht durchführbares, gesteuertes Ausdauertraining, was man da macht in der Sauna. Man geht wirklich halt 20 Minuten da rein und das Herz wird halt ordentlich rangenommen. Und es ist, als würde man halt einen schnellen Lauf machen. Ne?
Wo man sich ja aufpassen sollte, ist, wenn man eine sehr lange Ausdauereinheit gemacht hat, dann dehydriert man ja relativ stark. Mhm. Und wenn man dann danach noch richtig lange in die Sauna geht, kann man schon auch mal so einen kleinen Kreislaufkollaps haben, ne? Wo man dann irgendwie am Anfang geht es ja noch, aber sobald dann diese Körperkerntemperatur ansteigt und der Körper noch mal stärker zu schwitzen anfängt, dass wir einfach zu wenig Volumen in den Gefäßen haben, weil man zu wenig getrunken hat und vorher schon so viel Flüssigkeit verloren hat. Deswegen da auch einfach aufpassen.
Genug
trinken und vielleicht auch nicht einfach nur Wasser trinken, weil man verliert beim Schwitzen ja auch sehr, Elektrolyte, ne? Also auch Salz. Deswegen da vielleicht am besten einen Elektrolyt-Drink noch irgendwie zwischenschieben oder währenddessen trinken, einfach damit man den Kreislauf dann nicht zu stark belastet. Weil ansonsten tut man sich auch nichts Gutes. Ne? Wenn der Körper sehr, sehr stark dehydriert ist und dann man nochmal diesen stressigen Reiz obendrauf hat, dann kann man sich da am Ende auch einfach schaden. Ne? Ja. Weil dann die Energiebereitstellung nicht mehr gut funktioniert, die Versorgung mit den Nährstoffen nicht mehr so gut funktioniert. Das im Hinterkopf behalten. Aber ich meine, nach einer muskulären Einheit, also wenn man Kraftsport gemacht hat, hast du eh schon gemeint, ne? Da will man das ja sogar noch on top unterstützen, weil man ja will, dass die Hormonproduktion angekurbelt wird und dass ja auch die Verteilung von diesen Hormonen, die man ohnehin schon im Blut hat, ja dann auch direkt zu den Muskeln geht. Voll. Und das passiert dann natürlich, wenn man einfach eine höhere Herzfrequenz hat und ein größeres Verteilungsvolumen hat.
Voll.
Dann ist auch Schlaf noch ein spannendes Thema, weil das kann durch Sauna unterstützt werden.
Genau, ja, also du hast, macht auch eigentlich Sinn, weil wir wissen ja, dass erstens mal es wichtig ist, dass nachts die Körpertemperatur abfällt und dass man natürlich einfach entspannt ist. Ne? Das heißt, wir haben beide Effekte eigentlich, die durch Sauna gefördert werden, weil man geht aus der Sauna raus. Wir haben es schon eigentlich zweimal gesagt, dass im Grunde dann der Parasympathikus aktiviert wird. Und das ist erstmal schön, weil man wird entspannter. Das Tolle ist aber auch, dass der Körper ja gegenreguliert. Das heißt, er versucht sich ja wirklich aktiv abzukühlen. Und wenn man das dann so 1-2 Stunden vorm Schlafengehen macht, dann hat man eine niedrigere Körperkerntemperatur, als man sie normalerweise hätte. Und dadurch, dass die ohnehin in der Nacht abfällt und extrem wichtig ist, dass der Tiefschlaf auch sauber ablaufen kann, führt das dazu, dass man tendenziell mehr Tiefschlaf hat, wenn man vorher in der Sauna war und eben diese Körperkerntemperatur irgendwie reduziert hat. Also auch ein sehr spannender Ansatz. Zugegebenermaßen ist das nicht mega gut untersucht, es ist aber halt auch wieder sehr, sehr plausibel und es gibt gute Hinweise dafür. Ne? Also das vielleicht nur nochmal als Einschränkung.
Ja, es geht eben vor allem um den Tiefschlaf, weil was passiert, wenn der Tiefschlafphase, die Körperkerntemperatur fällt da ja auch relativ stark ab. Ne?
Genau.
Und nach dem Saunagang wird das einfach nur repliziert.
Genau.
Im Grunde. Ja. Und deswegen wird dann mehr Melatonin produziert, man wird müde und man kann dann auch einfach sehr viel besser einschlafen. Also sicher was man probieren kann, wenn man eine Sauna in der Nähe hat, vielleicht ein Schlafproblem hat oder nicht so gut einschlafen kann oder nicht so gut runterkommt am Abend, dann kann das helfen. Ansonsten muss es aber auch nicht eine Sauna sein, sondern auch eine warme Dusche. Wichtig, nicht heiß, nicht kalt, sondern eine warme Dusche, die fördert auch den Schlaf über genau den gleichen Mechanismus. Ne? Weil man einfach dem Körper erleichtert, die Wärme aus dem Körperkern zur Oberfläche zu transportieren. Dort wird er sie leichter los und deswegen kann man dann auch besser einschlafen und besser durchschlafen. Deswegen so eine warme Dusche am Abend oder kurz vorm Zu-Bett-Gehen kann da auch super unterstützen. Nächstes Thema ist Schmerz. Das finde ich relativ plausibel, wenn auch super schlecht untersucht.
Ja, gibt es nicht viel zu. Es ist aber plausibel, dass wenn man den Körper erstmal aufheizt, man kennt ja auch diese ganzen Wärmepflaster und Wärmekissen und so weiter. Und das ist ja mega angenehm, gerade wenn man so tiefe, so ich sag mal Gelenkschmerzen auch hat. Ne? Das heißt, da ist es auf jeden Fall sicher ein Faktor, der helfen kann. Wie gesagt, aber studientechnisch eigentlich super dünn. Aber das ist halt so mit den Studien, das werden wir jetzt auch gleich nochmal sehen, wenn wir ins Mythbusting gehen, was die Studien halt noch nicht nachweisen, aber was halt plausibel ist, dass wir da halt, glaube ich, noch viel, viel vor uns haben, wenn es um Sauna geht. Und das Problem natürlich auch ist, dass wer fundet das, ne? Und wer sorgt dafür, dass wir nochmal so eine Studie sehen und die vielleicht nochmal ein bisschen sauberer abläuft, noch ein bisschen mehr Parameter sich anschaut, vielleicht ein paar mehr Menschen noch drin sind, vielleicht auch mal Frauen drin sind. Das ist halt einfach die Schwierigkeit. Ne?
Beim Mythbusting ist das bekannteste oder der bekannteste Mythos für mich eigentlich immer Detox. Ne? Ja. Weil eigentlich wäre es super logisch, man geht in die Sauna, man schwitzt und dann wird man sehr, sehr viele Toxine los. Da gibt es ja Geschichten von Schwermetallen bis hin zu Mikroplastik und so weiter und so fort. Die Evidenz ist aber dafür nicht da, ne? Weil Schweiß besteht am Ende des Tages zu über 99% auch einfach aus Wasser. Ja. Und da sind dann noch ein paar Elektrolyte drin, die verliert man auf jeden Fall auch über den Schweiß. Deswegen hat man ja, wenn man im Sommer Sport macht und es ist sehr heiß und der Schweiß trocknet, dann hat man auch so einen weißen, körnigen Film. Oder man sieht das auch bei einer Kappe vielleicht, die man aufhat, oder bei so einem Stirnband, dass da dann so weißliche, kristalline Reste drauf sich befinden. Das heißt, es passiert auch tatsächlich was über den Schweiß, das sind immer hauptsächlich Elektrolyte und kaum Schwermetalle oder Mikroplastik oder was weiß ich. Ne? Am Ende passiert Detox im Körper, in der Leber, in der Niere und nicht sonderlich viel über den Schweiß. Also das kann man auf jeden Fall mal außen vornehmen. Dann heißt es ja auch, also die Sauna ist gut fürs Immunsystem.
Ja, genau, also geht man von aus. Man geht halt, also ich meine, was man natürlich schon sagen muss, ist, dass man das Immunsystem ja schon positiv beeinflussen kann. Das ist aber sicherlich auch sehr, sehr viel Erfahrung und weniger Studien, ne? Indem man halt eben mit Kälte und mit Wärme arbeitet, einfach um diese Gegensätze gegeneinander auszuspielen. Und deswegen ist man tendenziell ja auch im Sommer ein bisschen besser aufgestellt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Sonne die Viren besser abtötet und whatever. Aber man ist im Sommer besser ausgestellt, weil man mehr dazu neigt, auch mal sich kühler abzuduschen, vielleicht auch mal baden zu gehen. Man hat einfach häufiger diesen Wechsel zwischen kalt und warm. Und im Winter ist es ja eigentlich so, dass man in der warmen Wohnung ist, dann im warmen Büro und dann packt man sich dick ein, läuft in die Arbeit oder packt man sich dick ein und fährt mit dem Bus in die Arbeit oder mit dem Auto. Das heißt, man hat eigentlich weniger diese wirklich starken hormetischen Effekte. Und hier ist natürlich dann plausibel eigentlich, dass es das Immunsystem verbessern sollte. Es macht tatsächlich auch was mit den Immunzellen in einem kurzfristigen Setting. Wir wissen aber nicht, ob es langfristig tatsächlich einen positiven Effekt auf die auf das Immunsystem hat. Das ist tatsächlich eigentlich nicht bewiesen, das ist nur mechanistisch wieder plausibel. Das heißt, rein auf Studien basiert können wir sagen, okay, es ist eigentlich nicht da. Ja.
Das ist interessant. Und ähnlich ist es ja bei diesem Cortisol-Reset. Das kommt ja auch daher, dass man sich denkt, okay, man hat jetzt erstmal eine stressige Situation für den Körper und dann fällt der Stressor weg, dann wird auch Cortisol runterreguliert. Das wäre theoretisch auch plausibel, warum man dann am Abend besser einschlafen kann. Der Hauptmechanismus hinter dem besser Einschlafen ist aber ja das Absinken von der Körperkerntemperatur und weniger jetzt ein starker Einfluss auf den Cortisolspiegel. Und vor allem gibt es da halt auch irgendwie nicht wirklich Messungen dazu. Ne? Gibt es ein paar kleine Studien, wo man sich das Cortisol mal angeschaut hat, vor allem wenn man das eher am Abend macht, ist Cortisol ja ohnehin niedriger. Das heißt, da sind die Unterschiede dann nicht mehr so stark, die Ausschläge nicht mehr so stark wie jetzt untertags oder zum Beispiel in der Früh, wo der Cortisolspiegel ja immer am höchsten ist. Deswegen, das würde ich jetzt auch erstmal nicht für bare Münze nehmen, sondern stark hinterfragen, ob das auch tatsächlich was mit dem Stresslevel macht. Ne? Wobei es natürlich danach erstmal subjektiv schon entspannt ist. Also das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall was man auch selber wahrnimmt, wenn man mal in der Sauna war. Um das Ganze jetzt noch zusammenzubringen, wir haben jetzt am Anfang darüber geredet, was bei der Sauna im Körper passiert, wo es dann auch Studien gibt, wo Sauna vielleicht tatsächlich was bringt. Was sind die Mechanismen dahinter? Wenn es um diese neurodegenerativen Erkrankungen geht, wenn es um Demenz geht, um Alzheimer geht, alle Erkrankungen, die irgendwie mit fehlgefalteten Proteinen zu tun haben, passiert das ganz klassisch über Heat-Shock-Proteine, weil die Faltung unterstützen und die durch Hitze aktiviert werden. Das Thema Regeneration ist auch plausibel, einfach weil Wachstumshormon ansteigt. Das ist gut für die Muskelregeneration, aber natürlich auch für Muskelaufbau, wenn man sehr hart trainiert hat, vor allem muskulär sehr hart trainiert hat. Dann, es gibt diesen hormetischen Reiz, ganz klassisch. Es wird oxidativer Stress auch erzeugt. Es gibt freie Radikale, die sorgen dafür, dass Gefäße sich anpassen. Und für die Stimmung ist es auch gut, einfach weil Endorphine ausgeschüttet werden. Ne? Also man wird sich nach so einem Saunagang auch einfach besser fühlen, zufriedener fühlen, ein bisschen aktivierter fühlen. Und für Schmerzen ist es auch gut. Wenn man jetzt noch gar nie in der Sauna war, wie würde man denn starten?
Ja, also man würde... Also erstmal, wenn man diesen Effekte haben will, wie gesagt, wir reden jetzt nochmal über finnische Sauna. Das heißt, man würde sich die heiße Sauna aussuchen im Fitnessstudio oder wo auch immer man halt in die Sauna gehen kann. Die hat dann normalerweise zwischen 80 und 100 Grad. Meistens in den Fitnessstudios eigentlich eher so Richtung 90, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann fängt man einfach mal an. Und es ist auch gar nicht schlimm, am Anfang nicht diese 15 bis 20 Minuten zu schaffen, weil das ist schon eine Gewöhnungssache. Und das ist tatsächlich auch eine Technikfrage. Also ich glaube, gerade am Anfang ist es schwierig, weil der Körper erstmal sagt so, hey, was geht hier ab? Ne? Das ist ja ein richtiger Stressfaktor. Der Körper sagt ja eigentlich, du musst jetzt raus. Ne? Ganz schnell weg hier. Und da reicht es auch erstmal, wenn man kurze Sessions macht und sich aber nicht beirren lässt, dass es mit der Zeit besser wird. Was man noch tun kann, um generell ein bisschen besser darin zu werden, ist tatsächlich einfach Atemübungen währenddessen zu machen. Da muss man jetzt gar nichts super Kompliziertes machen. Es reicht wahrscheinlich sogar schon, sich einfach nur auf die Atmung zu konzentrieren, weil das hilft, einmal ein bisschen runterzukommen und halt auch den Kopf so ein bisschen abzulenken davon, dass das jetzt gerade gar nicht hier eine lebenskritische Situation ist. Ähnlich wie beim Eisbaden, wo man ja auch sagt, man macht so Box-Breathing idealerweise, also 4 Sekunden einatmen, Pause, 4 Sekunden ausatmen, Pause und immer so weiter. Und das führt dazu, dass das ganze Nervensystem wieder ein bisschen runterfährt und merkt, okay, hey, das ist gar keine Situation, die mich jetzt gerade umbringen kann, sondern ich habe alles unter Kontrolle, ich bleibe so lange drin, wie ich Bock habe und dann geht das in der Regel dann auch ein bisschen besser. Das ist aber auch was man einfach ein bisschen üben muss, aber das kann enorm helfen, diese Zeit einfach zu steigern und auch gerade, wenn es sehr, sehr heiß ist, dass man es halt besser aushält. weil jeder kennt's, der schon in der Sauna war und ihm war es zu heiß, dann fängt man an, sich zu kratzen, weil irgendwie die Gefäße alle so aufgehen, ne? Und dann wird's immer juckender und man wird immer unruhiger und dann wird man irgendwann so unruhig, dass man einfach sagt, man muss jetzt raus, weil einfach alles so heiß ist. Dann merkt man auch irgendwie schon, dass wenn man die Füße aufs Holz packt, dass es irgendwie zu heiß wird. Und ich glaube, jeder kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und je ruhiger man ist, umso weniger merkt man das eigentlich alles, weil das alles gar nicht wirklich echt ist. Das ist einfach nur der Körper, der ein bisschen überreagiert auf eine Situation, die du ja eigentlich in Kontrolle hast. Und das muss man dem Körper zeigen. Und deswegen macht man idealerweise halt so Atemübungen oder versucht sich so ein bisschen zu besinnen. Das kann auf jeden Fall sehr helfen, gerade am Anfang.
Brian Johnson ist ja auch ein großer Sauna-Fan. Und yes, der macht das eigentlich vor dem Hintergrund, dass er sagt, jetzt gibt es ja diese Laukan-Studie, ne, die sagt, ja, die Gesamtmortalität ist irgendwie um 40% geringer, kardiovaskuläre Sterbenswahrscheinlichkeit ist um 63% geringer. Das sind ja im Vergleich zu anderen Daten, die wir kennen, zum Beispiel Sport, senkt die Gesamtmortalität um 35%, mediterrane Ernährung um 25%. Wenn man mit dem Rauchen aufhört um 50%, dann ist das ja schon ein super, super starker Effekt, wenn man das mit anderen Interventionen vergleicht. Und Brian Johnson will ja ewig leben, ne? Deswegen yes, passt da Sauna vor dem Hintergrund auch gut rein. Und er macht bei der Sauna was ganz Spezielles. Und zwar, er sagt, man sollte sich unbedingt ein Kühlpad mit reinnehmen als Mann, damit man seine Hoden kühlen kann und damit da eben keine Hitze hinkommt. Und die Idee ist da, die Spermatogenese, also dass sich Spermien überhaupt bilden können, funktionierende und intakte Spermien. Deswegen braucht man im Hoden selber schon mal eine niedrigere Temperatur als die klassische Körperkerntemperatur. Und zwar irgendwas im Bereich von 2 bis 6 Grad. Deswegen findet die Spermatogenese auch in den Hoden statt, weil das ist üblicherweise ein Ort, der ist nicht direkt mit dem Körperkern verbunden. Und der kann auch leichter gekühlt werden. Jetzt in der Sauna ist das natürlich schwierig, weil bei 90 Grad wird es ja auf jeden Fall auch im Hoden deutlich wärmer sein. Und wenn diese Hodentemperatur dann ansteigt um 1 bis 2 Grad, dann ist es definitiv so, dass die Spermienqualität schlechter wird. Das ist ein Fakt, dass die DNA-Integrität ist schlechter, die Motilität, also die Beweglichkeit von diesen Flagellen hinten bei den Spermien, das wird auch schlechter. Die Spermienkonzentration wird geringer, das heißt, es passiert was. Das ist allerdings reversibel. Also wenn man regelmäßig in die Sauna geht, dann wird die Spermienqualität jetzt erstmal schlechter. Aber nach 1,5 bis 2 Monaten, das dauert es dann doch, ist die Spermienqualität wieder back to normal, würde man sagen. Also wieder so, wie sie auch vorher war, wenn man dazwischen nicht noch zusätzlich in der Sauna war. Also ich meine, er hat schon einen Punkt. Ne? Wenn man jetzt als Mann gerade in der Kinderwunschphase ist, dann sind vielleicht regelmäßige Saunagänge, ohne seine Hoden zu schützen, vielleicht nicht die beste Idee.
Ja, genau. Also ich meine, ich verstehe ihn da. Andererseits ist es natürlich zum gewissen Maße in seinem Alter, falls er nicht noch plant, jetzt noch Kinder zu bekommen, das kann natürlich sein, eigentlich nicht wirklich relevant, würde ich sagen, weil er bezieht sich ja da auch nie auf die Hormone, jetzt sage ich mal Testosteron oder so, die tatsächlich auch einen systemischen Effekt haben, sondern wir reden ja hier wirklich nur über die Spermien, die ja de facto erstmal im Alltag überhaupt keine Relevanz haben. Ne? Wo ich mir dann die Frage stelle, okay, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen Over-Optimization? Aber klar, er hat sicherlich einen Punkt und es mag sein, dass das dann doch irgendwie hinten raus auch noch einen Effekt vielleicht auf die Libido oder so hat. Aber dazu sagt er eigentlich auch selber nichts. Also ich habe das Gefühl, was man ihm halt einfach lassen muss, er ist natürlich eine PR-Maschine. Es gibt wahrscheinlich wenig Menschen auf der Welt, die so gut PR machen wie er. Er ist einfach extrem gut darin, viele von diesen Health-Themen einfach sehr, sehr gut aufzuarbeiten und dann natürlich auch massentauglich zu machen. Und da geht es natürlich, wenn es um Spermien geht, gehen natürlich alle Ohren auf. Ne? Aber an sich wahrscheinlich für den Alltag nicht sonderlich relevant. Man kann es mal ausprobieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht mehr so unangenehm ist. Er macht das ja dann in so einen Baumwollsack rein, hat selber auch noch eine Baumwollunterhose an und dann ist das jetzt auch nicht so direkt am Hoden. Also es ist dann auf jeden Fall auch noch aushaltbar wahrscheinlich. Ne? Also insofern kann man mal testen. Meine Einschätzung wäre, kann man machen, muss man aber nicht, solange man jetzt nicht gerade einen Kinderwunsch hat. Wenn man gerade einen Kinderwunsch hat, dann würde ich da tatsächlich drauf achten, weil das natürlich einfach die Fruchtbarkeit deutlich schlechtert. Ne? Das ist ein Fakt.
Ansonsten war er ja bei seinem Protokoll auch sehr transparent. Er hat ja auch geschrieben, wie sich seine Werte durch Sauna verändert haben, Wie macht er es? Er geht wirklich einmal täglich in die Sauna für 20 Minuten, auch in eine klassische Dry Sauna, also sehr, sehr hohe Temperaturen, irgendwas im Bereich von 85 bis 90 Grad, jeden Tag für 20 Minuten. Und er macht da dann auch, also neben seinem Hodenschutz, sage ich mal, achtet er auch noch auf die Rehydratation, also dass man danach auch noch genügend trinkt, und das macht er dann auch noch mit speziellen Elektrolyten. Ne? Also Thema, was wir vorher schon angesprochen hatten, beim Schweiß verliert man immer auch Elektrolyte, deswegen wenn man danach nur normales Wasser trinkt, kommt glaube ich auch ein bisschen drauf an, wie die Beschaffenheit vom Leitungswasser ist, das ist bei uns ja eigentlich ganz gut und überhaupt nicht unfassbar elektrolytarm, sondern da ist ja auch einiges noch mit enthalten, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ansonsten kann man das sicher noch zusätzlich unterstützen, indem man halt auch einfach sich einen Elektrolytmix noch mit ins Wasser reinpackt und dann einfach schneller wieder auf die Beine kommt und dem Körper auch das gibt, was er braucht nach der Rehydratation.
Vielleicht noch dazu, er macht tatsächlich ja auch ganz absichtlich keine Aufgüsse, weil man mit dem Aufguss natürlich nochmal eine Variable reinbringt, die alles ein bisschen unkontrollierter macht, ne? Weil der Körper aufgrund des Aufgusses ja deutlich schlechter regulieren kann, deutlich schlechter abkühlen kann und du dadurch natürlich nicht mehr so ein reguliertes Szenario hast, wie einfach jedes Mal genau die gleiche Temperatur in der Sauna. Ne? Das heißt, er achtet da sehr stark darauf, dass es dry ist, und das ist natürlich auch, was man kennt, wenn man jetzt häufiger mal in der Sauna war. Wenn da gerade ein Aufguss drin war, dann ist es viel anstrengender und man hält es viel kürzer nur aus, wie wenn da einfach vielleicht noch gar keiner war an dem Tag, ne? Und wirklich nur 20% Luftfeuchtigkeit sind. Das heißt, einfach was man am Schirm haben sollte, dass natürlich die Saunazeit auch dadurch irgendwo beeinflusst werden wird, je nachdem, wie viel Aufguss man macht. Ne? Wenn man sehr viel Aufguss macht, dann wird man tendenziell es nicht so lange aushalten. Man muss es wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so lange aushalten, weil diese ganzen Prozesse der Aufheizung des Körpers viel schneller stattfinden, weil der Körper sich schlechter regulieren kann.
Mhm. Wer sich ein bisschen mehr dafür interessiert, man kann die Daten von Brian Johnson zumindest auch öffentlich einsehen. Das veröffentlicht er ja auch alles auf seiner Website. Und da kann man auch schauen, was sie sonst noch so geändert hat. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil man es wahrscheinlich noch nie so genau gesehen hat. Ansonsten kann man sich auch einfach an den Studien orientieren, die wir heute eh schon gesagt haben. Aufpassen sollte man mit dem Sauna gehen, wenn man schwanger ist, wenn man ohnehin schon dehydriert ist. Das ist das Thema, was ich vorher meinte, zum Beispiel nach sehr, sehr anstrengenden Ausdauereinheiten, wo man ohnehin schon viel Flüssigkeit verloren hat, viel geschwitzt hat. Bei Alkohol sollte man sehr, sehr, sehr stark aufpassen. Das ist auch der Grund für ganz, ganz wilde Todesfälle, die man hin und wieder mal sieht. Also Alkohol in Konzentration mit einer Sauna oder Drogen oder was weiß ich, das sollte man unbedingt vermeiden. Aber vor allem, wenn man jetzt irgendwie denkt, sehr, glaube ich, in Regionen, wo man Skifahren kann oder im Skiurlaub ja gar nicht so häufig, gar nicht so selten, dass man untertags Skifahren geht, dann macht man noch ein bisschen Abriss-Ski und dann geht man am Abend zum Runterkommen noch in die Sauna. Da sollte man aufpassen, weil das ist ohnehin schon eine Belastung für den Körper. Alkohol dehydriert ja auch sehr stark und transportiert die Wärme vom Körperkern nach außen. Und das geht mit Sauna nicht gut zusammen. Und natürlich, wenn man eine Herzkrankheit hat, ne? Also eine Angina pectoris oder koronare Herzkrankheit, dann sollte man die Sauna auch einfach meiden. Das ist vielleicht noch sehr wichtig. Hast du noch ein schönes Schlusswort für das Sauna-Thema?
Ja, also was ist mein Schlusswort? Ich würde sagen, Sauna, auf jeden Fall was dran. Macht auf jeden Fall Sinn, sich das mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist wahrscheinlich auch ein echt gar nicht so schlechter Hebel für viele Leute, vor allem, weil es eigentlich nicht sonderlich zeitintensiv ist, relativ niedrigschwellig ist, weil man jetzt auch nicht sich irgendwie aktiv anstrengen muss, sondern man muss eigentlich nichts tun, man muss einfach nur aushalten, ne? Und es vor allem ja auch super für die Regulation des Nervensystems sein kann. Also ich glaube, für sehr viele Menschen, die auch einen anstrengenden Arbeitsalltag haben, sicherlich sehr spannend. Aber ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein und man sollte sich gerade am Anfang nicht übernehmen, weil gerade dieser Hormesis-Effekt, der steigt ja auch erst mit der Zeit. Ne? Nur weil jetzt die Finnen, die 7 Tage die Woche in die Sauna gehen, 19 Minuten aushalten, muss man das am Anfang noch nicht machen, auch wenn das Ego das vielleicht sagt, sondern es reicht dann auch erstmal vielleicht nur 10 Minuten zu machen und sich dann langsam zu steigern. Das vielleicht noch von meiner Seite. Aber ich bin großer Fan und kann es jedem nur ins Herz legen, häufiger zu gehen.
Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt zum Thema Sauna, zum Thema finnische Sauna, dann einfach eine Mail schreiben an podcast@beyondlifestream.de oder einen Kommentar da lassen auf Spotify oder YouTube. Ansonsten, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, Max. Ciao und bis dahin.
Danke und ciao.